trotzdem liebst. Du kennst uns von Ferne. Du kennst unsere Herzen, unsere Wünsche, unsere Motivationen, das, was uns treibt, was uns umtreibt. Herr, du bist es, der uns kennt und wir kennen so wenig von dir. Danke, Herr, dass du uns dein Wort aufschließt. Danke, dass du zu uns sprichst, wie auch immer, durch deinen Geist, durch den Versuch eines Predigers, dich nahe zu bringen, durch den Bruder und durch die Schwester, die hier ist. Danke, Herr, dass du es bist, der Liebe ist, der uns kennt und gerade weil du uns kennst, uns trotzdem liebst. Amen. Ja, predigen ist nicht immer einfach, besonders heute am Frühlingsanfang. Also ich habe Sonne erwartet, also strahlenden Sonnenschein und 25 Grad im Schatten. Nee, so weit sind wir noch nicht. Aber man sieht es ja schon, die Knospen werben drall, die Narzissen erstrahlen in hellen Gelb in den Gärten. Es ist einfach wunderschön in Erwartung des Frühlings. Zeitenwende ist heute ein viel zitierter Begriff. Also es ändern sich ja die Zeiten. Es ist ja so, dass die Tage ab heute wieder länger sind als die Nächte. Also das Licht überwiegt. Wir schreiben Sonntag, den 20. März 2022. Es ist Frühlingsanfang. Und in Europa herrscht Krieg. Es ist ein erbarmungsloser, menschenverachtender und sinnloser Krieg, wie all die anderen Kriege übrigens auch. Wir haben die Bilder gesehen, brennende Häuser, zerstörte Krankenhäuser, zerbombte Brücken, fliehende Menschen, tote Frauen, Kinder und Männer. Ein europäisches Land, die Ukraine, eine europäische Nation, liegt am Boden. Es sind Menschenbrüder und Menschenschwestern und sie kämpfen ums nackte Überleben. Unter einer blau-gelben Fahne stellen sich die Ukrainer dem Feind entgegen. Einem Feind, der keine Gnade kennt. Einem Feind, der umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. Einmal mehr hat der Teufel ein Gesicht bekommen, einen Namen, einen Titel. Wladimir Putin, Präsident der Russischen Föderation. Ja, mag jetzt einer von euch sagen, die anderen sind ja nicht besser, haben auch ihre Kriege angefangen unter verschiedenen Vorwänden, Gründe gefunden, andere Menschen in die Ecke zu treiben, im Nahen Osten, in Afrika, Asien und Südamerika, überall auf der Welt. Nicht irgendwo und nicht in weiter Ferne, sondern jetzt direkt vor unserer Haustür ist ein Krieg entbrannt. Schon sind schutzsuchende Menschen hier im Land, denen wir die Türen hoffentlich weit öffnen, sie beherbergen und versorgen. Menschen, denen wir etwas Ruhe und etwas Trost anbieten können. Die Konzerne, große wie kleine, sorgen sich nun um geänderte Lieferketten, sprechen von inflationären Preisentwicklungen für Energie, Gas und Öl. Wir Deutschen sorgen uns um endlos steigende Benzin- und Dieselpreise, während andernorts Menschen in Bunkern Zuflucht suchen müssen. An den Börsen fahren die Kurse Achterbahn. Das Gespenst einer weltweiten Hungersnot geht um. Warum? Die Kornkammern der Ukraine und Russland liefern keinen Weizen mehr in die Welt. Auch wenn die NATO nicht für eine Flugverbotszone über der Ukraine sorgen will und vielleicht auch kann und auch keine Truppen in die geschundene Ukraine zu entsenden gedenkt, so hat uns der Krieg doch schon längst durch die Hintertür, ja wenn nicht gar durch die Vordertür, erreicht. Lasst uns deshalb regelmäßig für die politischen Entscheider beten und auch für den Gegner, für den Tyrannen und für unsere politischen Entscheider, dass sie die richtigen Beschlüsse fassen, die richtigen Maßnahmen einleiten, dass sie das tun, was Not tut und dem Frieden dient in dieser bösen Zeit. Meine Predigt heute steht unter dem Motto, unter dem Satz: Jesus kommt wieder. Bist du bereit? Also, ich muss jetzt mein Herz ein bisschen auftun, das steht jetzt hier nicht. Es sind Dinge, die mich umtreiben. Es geht euch vielleicht gar nicht anders. Dieser Krieg, der vor unserer Haustür stattfindet, die Menschen, die aus ihrer Heimat vertrieben werden, das ist jetzt nicht Syrien, das ist nicht irgendwo, das ist nicht in Afrika, in Eritrea, wo der Hunger sein Unwesen treibt. Das ist nicht in Südamerika, wo irgendwelche Despoten ihre Völker unterdrückten in der Vergangenheit und auch noch immer unterdrücken. Es ist jetzt hier und das treibt mich um, das nimmt mich mit. Da bin ich am Fragen und am Denken, wo ist unser Platz? Wo haben wir unseren Trost? Wo haben wir unseren Ankerplatz, unsere Hilfe? Wo ist der Platz, wo wir auf solidem Grund stehen, wie ihr es vorhin im Englischen gesungen habt? Jesus stellt uns auf einen soliden Grund. Wenn ich predige, ich muss das auch vorausschicken, dann hat das oftmals so einen appellartigen, auffordernden Anstrich. Ich kann das nicht anders, das müsst ihr mir verzeihen. Der Andreas Klaus, der hier kürzlich gepredigt hat, hat mal so gesagt, es gibt so verschiedene Predigten. Das ist die Auslegungspredigt und da gibt es die zeugnishafte Predigt und da gibt es die Sprungbrettpredigt. Bei mir sind das oftmals Sprungbrettpredigten. Also ich habe einen Bibelvers, der mir wichtig ist, ein Anliegen, und dann kommt meist sowieso immer nur dasselbe bei raus. Irgendeine Mahnung und irgendwie Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und so. Ich weiß da eigentlich nicht mehr und das müsst ihr mir nachsehen. Seid mir nicht böse. Ich kann es wirklich nicht besser. Als ich 1983 auf dem Kirchentag in Hannover war, fiel mir ein Mann auf, der ein Schild hochhielt. Also das war, ich habe das Foto raussuchen wollen, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Ich habe da, ich weiß nicht wie viel, 1000 Dias und wollte das einscannen, weil das war wirklich eine beeindruckende Gestalt. Schlecht sitzender Anzug mit vielen Buttons, die hat man so damals getragen, da stand dann drauf, ist dein Gott tot, nimm doch meinen, Jesus lebt, oder diese kleinen roten Schildchen mit Jesus lebt, oder Tolstoi wurde zitiert, Gott kennen ist Leben. Und das waren so Reklameschildchen, die waren damals an jedem Jackenrevers und irgendwie an den Blusen. Und der war so, hat so einen dunklen Anzug angehabt und hatte ganz viele solche Buttons dran. Und auf dem Schild stand in mehreren Sprachen: Jesus kommt wieder, bist du bereit? Jésus revient, es-tu prêt? Jesus is coming back, are you ready? Und da stand er, da hat so ein Leiterwägel hinter sich hergezogen und da waren dann auch Schilder dran und es war so eine Ein-Mann-Demo. Das hat mich beeindruckt, muss ich sagen, weil der hat sich gegen den Trend seiner Zeit gestellt. Mit seiner Botschaft, dass Jesus wiederkommt. Kirchentag, intellektuelle Leute, hochstudiert und Theologen und weiß nicht was. Und ja, Junge, also du mit deinem Wagen hier und du mit deiner Botschaft, ist das nicht ein wenig angestaubt? Das war so das, was da in Hannover war. Jesus kommt wieder. Bist du bereit? Der war übrigens dann auch 2 Jahre später auf einem anderen Kirchentag da. Also der Mann hat Wiedererkennungswert gehabt, hat mich tief beeindruckt. Mit seinem schlecht sitzenden Anzug, seinen schiefgelaufenen Schuhen und ja, diesem nicht besonders gut gestalteten Plakat, aber doch mit einer Botschaft, die auch heute trifft. Der Evangelist Matthäus widmet diesem Thema der Wiederkunft Jesu mehrere Kapitel in seinem Evangelium. Im Kern seiner Ausführungen steht das 24. Kapitel. Also das ist lang, das ist ein langes Kapitel mit vielen Versen. Die kann ich jetzt nicht vorlesen, aber ich empfehle euch und rate euch, euch nicht nur dieses 24. Kapitel mal vorzuknüpfen, sondern auch das 25. und 26. Also mal im Zusammenhang lesen, abends hinsetzen, Licht ausmachen, anmachen, Fernseher ausmachen, so wollte ich sagen, und schön lesen, was da steht. Hier lesen wir, wie Jesus mit seinen Jüngern am Hang des Ölbergs saß, von wo man aus einen tollen Blick auf die ganze Stadt hatte. Da hat man denn vor sich, ich war da mal, ich bin da jetzt der kleine Klugscheißer, aber ich war da mal, und da kann man denn ins Kidrontal reinschauen mit den Königs- und Prophetengräbern, und so halb rechts kann man Gethsemane sehen, dann hat man die ganze Altstadt vor sich und damals den großen Tempel. All das haben die Jünger gesehen, als sie da mit Jesus am Hang des Ölbergs saßen. Und da hat Jesus die Gunst der Stunde genutzt und den Jüngern gepredigt. Die begehrten zu wissen, was kommt denn eigentlich alles und was sind die Zeichen, wenn du wiederkommst? Jesus hat seine Jünger ins Vertrauen gezogen. Er zieht seine Jünger immer ins Vertrauen. Er lässt uns nicht im Unklaren. Jesus machte seine Jünger fit für die Zukunft, fit für kommende Zeiten, fit für Ungemach, Verfolgung und böse Überraschungen aller Art. Und hier fragten die Jünger Jesu, was kommt auf uns zu? Und was er ihnen sagt, hat es in sich. Es ist eine harte Nummer. Ihr werdet verhaftet, verfolgt und umgebracht werden. Auf der ganzen Welt wird man euch hassen, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt. Viele falsche Propheten werden auftreten und die Menschen mit Fake News täuschen. Die Liebe wird bei vielen erkalten. Ich frage euch, klingt so eine gute Nachricht? Ist es das, was wir zu hören wünschen? Ihr werdet verfolgt werden. Man wird euch hassen. Und da werden viele kommen, die Blödsinn erzählen. Und Jesus beruhigt: Lasst euch von niemandem etwas weismachen. Viele werden in meinem Namen kommen und euch vormachen, ich sei Christus. Sie seien Christus. Überall werden Kriege ausbrechen. Völker und Königreiche werden sich gegenseitig den Krieg erklären. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben geben und es wird zu Hungersnöten kommen. Doch all das wird nur der Anfang der Schrecken sein, die auf euch zukommen. Ist es das Evangelium, das uns feiern lässt? Ist das Evangelium, was uns froh machen soll? Soweit mal der Text. Ich muss euch auch sagen, dass dieses Thema Endzeit, Wiederkehr des Herrn, Apokalypse und das alles, all die vielschichtigen Fragen zu den Themen Entrückung, tausendjähriges Reich, Auferstehung der Toten und so weiter, nicht so die Themen sind, für die ich mich so richtig interessiere. Das sind nicht meine Lieblingsthemen. Die sind schwierig. Aber ich kann euch sagen, was die künftigen Ereignisse betreffen, ich sehe das ganz entspannt, weil die Dinge kommen, wie sie kommen. Ich kann da gar nichts ändern. Also das ist Gottes Sache, die Dinge zu tun. Und Jesus sagt im selben Kapitel, Vers 6, habt keine Angst. Das ist doch die gute Nachricht. Habt keine Angst. Das gilt auch in unseren Tagen. Keine Angst zu haben, ist ein wesentliches Merkmal christlichen Lebens, christlichen Glaubens. Wenn Gott für uns ist, wer sollte dann gegen uns sein? Nochmal, hinsichtlich der künftigen Dinge, Dinge, die wir noch zu erwarten haben, rate ich zur Gelassenheit, zum Vertrauen auf Gott. Es kommt ohnehin so, wie es kommt, wie es kommen soll und wie es kommen muss. Es ist richtig, Jesus weist uns an, die Zeichen der Zeit zu beobachten, genau hinzuschauen auf das, was um uns herum in unserer Gesellschaft passiert. Nicht ängstlich und erschrocken, sondern eher offen und wissbegierig, geistlich sensibilisiert. Es ist Jesus wichtig, dass wir heute bereit sind, nicht erst bei seiner Wiederkunft, es dreht sich ums Heute. Das Bereitsein ist nicht nur ein Merkmal für die tatsächlich letzten Tage, sondern vielmehr ein Merkmal der Gegenwart einer jeden Generation, derer Generationen, die vor uns gelebt haben und derer, die noch nach uns kommen werden. Wenn wir uns nun den Ankündigungen unseres Herrn, die Ankündigungen unseres Herrn näher anschauen, wenn wir das, was er über das Weltende gesagt hat, auf uns wirken lassen, abends bei einem Glas Rotwein im Sessel, jetzt nicht hier, aber ich ermutige euch, lest nach, dann haben wir davon auszugehen, davon bin ich fest überzeugt, dass die vielen wortgläubigen Christenmenschen vorangegangener Generationen zwingend davon überzeugt gewesen sein mussten, sich bereits in den letzten Tagen kurz vor dieser Wiederkunft des Herrn zu befinden. Das ist nicht eine Sache unserer Gegenwart, sondern eine Zeit, die Geschichte durchlebt hat. Denn die Geschichte der Menschheit ist und war eine Geschichte unendlicher Grausamkeiten, eine Geschichte von Tod und Elend, von Hunger und Leid, von Krieg und Zerstörung. Das haben wir, die wir jetzt alle hier versammelt sind, hier in Deutschland, nicht erlebt. Das könnte uns aber bevorstehen. Ich will da keine Angst machen. Das ist, wir sind irgendwie da schon mit eingewoben, wir sind da schon drin. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte unendlicher Grausamkeiten. Die Worte Jesu, die Matthäus uns über das Ende der Welt überliefert hat, haben in jeder Generation über die Jahrhunderte hinweg in allen Teilen unseres Globus bereits so oder ähnlich stattgefunden. Also das haben die schon, denken wir an die Pest, an im Mittelalter, an den 30-jährigen Krieg, an die 1000 Kriege, die hier auf Europa geführt wurden, an die Bauernkriege. Und aus dem Blickwinkel der jeweiligen Gegenwart war es stets ein leichtes anzunehmen, Jesus wird bald kommen, muss bald kommen, denn schlimmer wird es nimmer, so auch heute. Also so fühle ich, wie kann sich das alles noch verschlimmern? Und wenn wir in die Geschichte gucken, von Nero über Attila bis Robespierre und Mao, all diese Tyrannen, von den spanischen Konquistadoren bis hin zu Hitler, Stalin und Putin, diese und unendlich viele andere Autokraten, Despoten und Tyrannen haben dem Teufel zu jeder Zeit der Geschichte irgendwo auf dieser Welt in nahezu jeder Epoche ein Gesicht und einen Namen gegeben. Jesus fordert dazu auf, die Zeichen der Zeit vor allem in unserer Gegenwart zu beobachten, wachsam zu sein, weil niemand weiß und wissen kann, wann unser Herr tatsächlich wiederzukommen gedenkt. Es ist seins. Natürlich ist man vor dem Hintergrund der tagesaktuellen Berichterstattung geneigt zu glauben, dass das Ende der Welt unmittelbar bevorstehen müsse, wenn Atomraketen fliegen. Erleben wir doch eben diese Zeichen, die Jesus da schon in den Mund genommen hat. Inflation, Kriegsgefahren. Es erreicht uns die Kunde von Erdbeben in Japan. Wir brauchen nur in die Zeitung schauen. In der Ukraine werden Geburtskliniken, Kinderkrankenhäuser, Hospitäler zerbombt. Kindergärten, Theatergebäude. Millionen begeben sich auf eine Flucht ins Ungewisse. Leichen werden notdürftig verscharrt. Männer ziehen in einen Krieg, der vor unserer Haustür stattfindet. Die Ukrainer erleben derzeit eine Zerstörung apokalyptischen Ausmaßes. Für sie ist jetzt Endzeit. Mach hier einen kleinen Einschub. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das sage, aber ich denke, ich mute euch das mal zu. Mein Großvater, Heinrich Hinsche, Jahrgang 1910, musste vor 80 Jahren in der Ukraine kämpfen. Von ihm habe ich die Namen der Städte, die heute so in den Nachrichten genannt werden, überliefert bekommen. Donetsk, Cherson, Charkiw. Mein Großvater war bei der Infanterie, hat sich an Speertrupps beteiligt und schwere Gefechte miterleben müssen, als die deutsche Wehrmacht in Anbetracht ihrer sich abzeichnenden Niederlage den Rückzug antreten musste. Es waren dieselben Gebiete, die heute vom Krieg getroffen sind. die auch heute umkämpft werden. Die Ukraine, ein geschundenes Land, immer wieder in der Geschichte. Mein Großvater hatte eine Uniform an, das war die deutsche Wehrmachtsuniform, und da hat man einen Koppel getragen. Das hatte ich lange Zeit auch noch in meinem Besitz. Ich habe es dann irgendwann weggeschmissen, als ich zum Glauben kam. Da war ein Hakenkreuz rausgefeilt. Das hat er in der Gefangenschaft rausgefeilt, und oben drüber stand: Gott mit uns. Gott mit uns. Warum sage ich das? Nahezu jede Armee, jede kriegführende Nation behauptet in irgendeiner Weise, Gott an ihrer Seite zu haben. Unser Gott wird so in Haftung genommen, nationalisiert, runtergebrochen auf ein nationales Bedürfnis, für die Machtergreifung oder Machterhaltung zu einer auf ein Land reduzierte Monstranz missbraucht. Eine Monstranz ist etwas, was man hochhält und zeigt, und Gott mit uns. Und das, wenn das jeder macht, stimmt irgendwo was in den geschichtlichen Abläufen nicht. Geschwister, Gott gehört keiner Nation, mit einer Ausnahme vielleicht, Israel. Aber sonst gehört er keiner Nation. Gott, gehört er uns oder gehören wir ihm? Folgt er dem Willen der Menschen oder sind es wir, die seinen Willen zu tun haben? Sind wir der Ton in den Händen des Töpfers, des Gestalters, desjenigen, der etwas formt, etwas gestaltet, etwas herstellt? Oder ist Gott ein Gott, den wir uns so zurecht deuten, wie er uns passend erscheint? Also das ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber ich will euch das zumuten, weil mich das auch umtreibt und bewegt. Und ihr müsst jetzt einfach da still sein. Nein, aktiv zuhören. In den USA träumen nicht wenige Christen von einem christlichen Staat mit christlichen Gesetzen, mit einer christlichen Regierung. Dort träumen sie von einem kämpferischen, waffentragenden Gott, der das Böse in dieser Welt niederwirft. Da gibt es die Überschrift: Jesus was a Navy SEAL. Jesus war ein Sonderkämpfer. Das ist so diese SEALs, das sind diese Sea, Earth, Air und so weiter. Also die Streitkräfte sind Spezialeinheiten. Und da sagt man, Jesus was a Navy SEAL, einer, der kämpft. Müssen wir ein bisschen Zeitung lesen. Dort träumt man von diesem kämpferisch waffentragenden Gott, der das Böse in dieser Welt niederwirft. In diesen Fantasien haben dann Andersgläubige plötzlich keinen Platz mehr, werden nicht mal mehr für Jesus gewonnen. Wir hingegen wissen, das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Und schon Luther hat daraus geschlossen, man kann die Welt nicht nach dem Evangelium regieren. Das wollen wir festhalten. Also das waren Gedanken, die ich hatte im Zusammenhang mit meinem verblichenen Großvater. Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, Teuerungen, Unterdrückungsregime à la Putin. Das ist die eine Seite der Medaille. Aber da sind dann noch die falschen Propheten, die Unheilsverkünder, Irrlehrer und Täuscher. In unseren Tagen gibt es eine inflationäre Entwicklung alternativer christlicher Wahrheiten, die uns in die Irre führen sollen, die uns von dem ablenken sollen, was für uns wichtig ist. Es sind Lehren, die geeignet sind, uns in Angst und Schrecken zu versetzen, statt uns die Festigkeit im Glauben zu vermitteln. Da wird dann beispielsweise behauptet, dass die Impfbereitschaft Götzendienst ist. Man würde dem Gott Baal huldigen, wenn man sich und seine Kinder auf dem Altar der pharmazeutischen Industrie und der Medizin, des medizinischen Fortschritts darbietet, sich quasi opfert. Es kursieren seltsame Lehren hin und her in den Gemeinden. Behaupten doch manche, wir würden uns hier in unserem Land in einer sich zunehmend etablierenden antichristlichen Diktatur befinden. Quasi in einem Deep State, in einem Staat im Staate, der uns ja, lenkt, manipuliert und Dinge, uns Dinge zu tun veranlasst, die wir eigentlich gar nicht wollten. Und dem müsse man widerstehen, wird behauptet. Und plötzlich gibt es Vergleiche mit den Geschwistern Scholl, die dann einfach die Runde machen. Ich sage denen, die solches sagen, sie sollen doch mal in Russland auf dem Roten Platz ein leeres, weißes Blatt Papier hochhalten. Dann wird man schnell sehen, was eine Diktatur ist und was nicht. Da werden, habt ihr vielleicht gesehen, hat einer, also einmal war ja drauf, kein Krieg, die sind gleich weg. Und dann gab es einen, der hat ein Schild hochgehalten, zwei Worte, den haben sie ein bisschen später mitgenommen und einer hat nur ein leeres Blatt hochgehalten. Da gab es eine kleine Diskussion vorher, was das denn soll und so. Er soll sein Papier einpacken. Diktatur funktioniert anders, nach meinem Dafürhalten. Das, was da vielerorts gesagt und geglaubt wird, hält uns von unseren eigentlichen Bestimmungen, von unserem eigentlichen Auftrag ab, nämlich Licht und Salz zu sein, denen Orientierung zu geben, die in dunkelster Gottesferne durch ihr Leben stolpern, Hoffnung und Frieden denen zu bringen, die ohne Hoffnung und ohne Frieden sind. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, doch meine Worte bleiben ewig. Und es sind seine Worte, die Worte der Heiligen Schrift, die uns sagen, was es jeden Tag zu tun gilt. Und das ist dieses Appellative, was mir zu eigen ist, nehmt es mir nicht übel. Der Stadt Bestes zu suchen, die verloren sind. Nicht einschlafen, sich bereithalten, wach zu halten, wach und achtsam sein. Die zu beherbergen, die ohne Obdach sind. Meine, wir kennen das. Der Samaritaner, der hilfebedürftig auf der Straße liegt. 2015 waren es die Syrer und Afghanen. Und heute sind es Menschen aus der Ukraine. Wir haben einen Auftrag. Ewald Keck hat in seiner Predigt am vergangenen Sonntag auf die Bedeutung des Gebets hingewiesen. Betet ohne Unterlass. Gebet ist Reden mit Gott. Wer mit Gott redet, ist in seiner Nähe. Gebet ist die Basiskommunikation mit Gott. Wer mit Gott redet, lernt ihn kennen. Wenn du Gott kennenlernen willst, dann bete. Und das alles gilt auch uneingeschränkt für das geschriebene Wort Gottes, die Bibel. Wer wissen will, was Gottes Wille ist, der lese seine Bibel. Wer wissen will, worauf es im Leben ankommt, der lese seine Bibel. Wer wissen will, was Nachfolge ausmacht, kann das in seiner Bibel nachlesen. Es sind nicht die YouTuber und die Facebook-Influencer, die mit ihren manchmal sonderbaren Ansichten die Christenheit verunsichern. Es ist der Heilige Geist Gottes, der uns das Wort zu offenbaren, aufzuschließen vermag. Es ist der Geist Gottes, der euch gegeben ist, der uns die entscheidenden Hinweise gibt, welche Aufgaben Gott für uns vorbereitet hat. Ja, Jesus kommt wieder. Das ist unsere Hoffnung. Mit seiner Wiederkunft wird Gott dem irdischen Treiben ein Ende bereiten. Wann das sein wird, wissen wir nicht. Und wenn einer meint, es zu wissen, dann irrt er sich. Das kann ich deswegen sagen, weil das so in der Schrift steht. Niemand weiß das. Jegliche Deutung, jegliche Berechnung geht ins Leere, bleibt reine Spekulation. Die Wiederkunft unseres Herrn Jesus ist ein echter Trost, eine lebendige Hoffnung, eine wertvolle Gewissheit. Jesus kommt wieder. Wir haben es vorhin gesungen. Es ist keine Frage des Ob, allenfalls des Wann und Wie. Aber es bleibt die Frage auf dem Schild des Mannes in Hannover, die Frage nach der Bereitschaft. Bist du bereit? Bist du bereit, deinem Gott zu begegnen? Bist du bereit, vor ihn zu treten? Bist du bereit? Jesus sagt, Vers 44, Matthäus 24, seid jederzeit bereit, denn der Menschensohn wird kommen, wenn ihr es am wenigsten erwartet. Amen.